Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Eine geistliche Gemeinschaft gerät in die Schlagzeilen. Ehemalige Mitglieder beklagen sektenartige Strukturen und geistlichen Missbrauch. Der Fall Totus Tuus beschäftigt uns heute in dieser Sendung. Außerdem berichten wir über die muslimische Telefonseelsorge in Deutschland, die gerade ihren 10. Geburtstag gefeiert hat. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Totus tuus ist Latein und heißt übersetzt ganz dein. Totus tuus ist der Name einer katholischen geistlichen Gemeinschaft, deren erklärtes Ziel die Evangelisierung ist, also die Verbreitung des christlichen Evangeliums, die Missionierung von Nichtchristen und die Wiederbelebung des christlichen Glaubens. Im Bistum Münster, wo der Verein als kirchliche Gruppe anerkannt ist, läuft derzeit eine sogenannte Visitation, also eine kirchenrechtliche Überprüfung. Denn ehemalige Mitglieder von Totus Tuus erheben schwere Vorwürfe, von geistlichem Missbrauch und blindem Gehorsam ist die Rede. Die Gemeinschaft weist diese Kritik allerdings zurück. Andrea Lieblang berichtet und ihr Beitrag beginnt mit den Worten einer Frau, die aus dieser Gemeinschaft ausgestiegen ist.
Wir haben gedacht, was Totus Tuus macht, ist der volle Weg des Glaubens. Wir gehören zu den wenigen, die wirklich auf die Mutter Gottes hören. Die arme Mutter Gottes redet sich den Mund fusselig und keiner hört sie, aber wir leben das wirklich,
sagt Elisabeth. Das ist nicht ihr richtiger Name. Die 35-Jährige will nur im Schutz der Anonymität mit dem Deutschlandfunk sprechen. 14 Jahre war Elisabeth Mitglied von Totus Tuus, zusammen mit ihren 4 Geschwistern. Totus Tuus oder ganz dein. Das war von 1978 bis 2005 der Wahlspruch von Johannes Paul II. Noch während seines Pontifikats übernimmt eine Gruppe junger Christinnen und Christen seinen Wahlspruch als Namen für ihre Gemeinschaft. Engagierte Frauen und Männer, die Kindercamps und Musikabende organisieren oder in Pfarrgemeinden Vorbereitungstreffen für Firmlinge. Ihr Leiter ist Leon Dolenec. Der Kroate baut in Herne eines der Zentren von Totus Tuus auf. Besonders beliebt sind die Wallfahrten nach Medjugorje in Bosnien-Herzegowina. Dort soll 1981 die Mutter Gottes erschienen sein und zu Umkehr, Buße und Fasten gemahnt haben. Elisabeth erinnert sich an ihre erste Wallfahrt.
Erst war mir das alles zu viel Lachen, zu viel Fröhlichkeit, zu viel angesprochen werden, schon im Bus. Irgendwie übergriffig. Ich war glücklich in meinem Leben, wollte tanzen, mich verabreden, Spaß haben. Aber innerlich hat es etwas mit mir gemacht, dass andere in meinem Alter so eine Beziehung zu Gott haben können. Bin ich zu verschlossen für Gott? Gibt es andere Wege, sich ihm mehr zu öffnen?
Elisabeth lässt sich mitreißen. Die jungen Leute beten viel, jeden Tag mehrere Rosenkränze. 2-mal in der Woche fasten sie, 1-mal im Monat gehen sie zur Beichte. Sie treffen sich regelmäßig mit ihrem Leiter und machen fast jedes Wochenende Evangelisierungseinsätze in ganz Deutschland.
Es gehört zu den Merkmalen von Totus Tuus, ein sehr starkes religiöses Leistungsdenken zu pflegen. Das heißt, es wird konstant ein gewisser Druck aufrecht gehalten, Leistungen zu bringen in der Mission und im Gebet.
Benjamin Leven, promovierter Theologe und Redakteur bei der Herder-Korrespondenz. Er veröffentlicht im Juni und Juli 2019 in der Monatszeitschrift 4 Artikel zu Totus Tuus und bezieht sich mit seiner Aussage auf eine Mail an alle Mitglieder, die sich selbst TT nennen. Geschrieben wurde die Mail von einem Angehörigen der Gemeinschaft, der besonders aktiv ist.
Schwestern und Brüder, lebe ich meine Berufung als TT? Setze ich alle meine Möglichkeiten für die Evangelisierung ein? Oder ist mir die Evangelisierung mit der Zeit irgendwie lästig und unbequem geworden? Bleibe ich lieber zu Hause, als mich mit Firmlingen rumzuquälen? Der Teufel hasst Gemeinschaften, die Maria geweiht sind und versuchen, Seelen zu retten. Und er setzt ein altbewährtes Gift ein, das die Namen trägt: Bequemlichkeit, Lauheit, Gleichgültigkeit.
Du bist lau. Lau ist ein Begriff, der gerne verwendet wird. Du bist schwach, du strauchelst. Du musst dich stärker bemühen, du musst dich anstrengen für das Gottesreich.
Ich war schlapp, antriebslos, war im Beruf sehr gefordert, meldete mich ab von den Einsätzen am Wochenende und hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Ich krieg nichts mehr hin, meinen Alltag nicht und das Beten auch nicht.
Kerstin, auch das ein Deckname, ist heute 34. Sie kommt schon als 14-Jährige zu Totus Tuus. Ihr Vater hat sich das Leben genommen. Dadurch sei sie schnell erwachsen geworden, gehörte nicht zu den beliebtesten in ihrer Klasse, erzählt sie rückblickend. Bei Totus Tuus trifft sie zum ersten Mal auf Menschen, die sie so nehmen, wie sie ist. Mit 15 entscheidet sich Kerstin, Mitglied der Gemeinschaft zu werden und legt ein Versprechen ab. Erst für ein Jahr, später für 3 Jahre. Versprochen wird dabei Folgendes:
die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria zu leben und sein Leben für die Neuevangelisierung hinzugeben, soweit dies die alltäglichen Pflichten und Aufgaben zulassen.
Aus diesem Versprechen, so Benjamin Leven, entwickelt sich im Laufe der Zeit ein Wechselbad der Gefühle.
Euphorie ist etwas ganz Besonderes, ist er Teil einer speziellen Mission der Mutter Gottes für die Welt, für die Gesellschaft, die Seelen zu retten. Das macht dich erstmal wichtig und bedeutsam, und dann Depression. Wie wertvoll ist eine Seele im Vergleich zu deinen Kopfschmerzen oder der Erkältung, die du jetzt hast? Das heißt, die Betroffenen stehen unter einem großen psychischen Druck. Und dieser psychische Druck kann krank machen.
Elisabeth, die erst so skeptisch war, wurde zu einer der engagiertesten TTs. Auch sie spricht von Druck. Der Einzelne, sagt sie, zähle nichts, die Gemeinschaft sei alles. Sie hat 2 Zusammenbrüche. Matthias Schulte, Pressesprecher von Totus Tuus, antwortet auf den Vorwurf schriftlich.
In unserer Gemeinschaft haben viele Menschen eine Freizeitbeschäftigung. Und die Mitglieder von Totus Tuus setzen sich in ihrer Freizeit mit Begeisterung für die Weitergabe des christlichen Glaubens ein. Selbstkritisch muss ich anmerken, dass es in der Vergangenheit bei einzelnen Mitgliedern zu einer solchen Begeisterung gekommen ist, dass sie sich im Einsatz für die Evangelisierung zu sehr verausgabt haben. Hier ist der Einzelne nicht immer fürsorglich genug im Blick gewesen.
Elisabeth steigt aus, findet Anfang 2017 in Weihbischof Hegge aus Münster den richtigen Ansprechpartner. Denn dieses Bistum hat Totus Tuus als private Glaubensgemeinschaft anerkannt. Dr. Hegge ist ihr geistlicher Beirat. Auch andere TTs melden sich bei ihm. Die Vorwürfe nimmt er ernst, doch wegen neuer Aufgaben legt er sein Amt kurz darauf nieder. Neuer Ansprechpartner wird der stellvertretende Generalvikar Dr. Jochen Reidegeld. Er ist bischöflicher Beauftragter für Orden und geistliche Gemeinschaften und reagiert.
Jetzt ist eine Visitation notwendig. Die habe ich dann dem Bischof auch gemeinsam mit Weihbischof Hegge vorgeschlagen. Und dann hat mich der Bischof gebeten, diese Visitation durchzuführen.
Eine Visitation ist eine kirchliche Prüfung. Der Bischof leitet sie qua seines Amtes dann ein, wenn Vorwürfe gegen eine Gemeinschaft erhoben werden, die so massiv sind, dass sie einer Klärung bedürfen. Der Bischof ernennt auch den oder die Visitatoren. Er setzt Jochen Reidegeld und die Ordensschwester Birgitte Hermann von den Mauritzer Franziskanerinnen ein. Und der Bischof gibt den konkreten Untersuchungsgegenstand vor. Bei Totus Tuus geht es um das autoritäre Verhalten des Leitungsgremiums gegen Mitglieder der Gemeinschaft. Im Jahr 2017 hat Totus Tuus rund 100 Mitglieder. Auf die 2-mal schriftlich gestellte Frage nach der genauen Zahl der Austritte geht der Pressesprecher nicht ein. Kerstin zählt 18 Personen, darunter sich selbst und Elisabeth, die im Laufe von 2 Jahren die Gemeinschaft verlassen. Der Pressesprecher schreibt:
die von Ihnen genannte Zahl ist mit Sicherheit zu hoch.
An anderer Stelle schreibt Matthias Schulte:
in den letzten 2 Jahren haben jedoch durchschnittlich mehr Mitglieder als früher die Gemeinschaft verlassen.
Kerstin fasst ihre Zeit in der Gemeinschaft so zusammen:
die Leitung von Totus Tuus hat es verpasst, ihre Mitglieder zu freien und mündigen Christen zu machen.
Elisabeth sagt über sich und Leon Dolenitz:
Ich hatte den Wunsch, ihm zu gefallen, konnte es ihm aber eigentlich nie recht machen. Er hat mit uns gespielt. Was Leon sagt, wird subtil mit dem Willen Gottes gleichgesetzt.
Weihbischof Hegge hatte die Kritik der Betroffenen so formuliert.
Redeverbote, Kontrolle und autoritäre Züge bis hin zum Eindruck, dass blinder Gehorsam verlangt wird, sowie teils fehlerhafte geistliche Begleitung.
Es gibt ein Leitungsteam von 8 bis 14 Personen, die Leon Dolenetz unterstützen, die in die Öffentlichkeit gehen, während er im Hintergrund bleibt. Gern hätte der Deutschlandfunk mit Dolenetz ein Interview zu den Vorwürfen geführt, doch es kommt zu keinem Gespräch. Der Pressesprecher begründet es so.
Herr Dolenetz hat sich entschieden, zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Interviews zu geben. Ich persönlich kann dies nachvollziehen, nach allem, was er und seine Familie nach dem Artikel in der Herder Korrespondenz durchmachen mussten.
Dolenetz lebt mit seiner Frau und 5 Kindern in Herne, neben Essen das Zentrum der Gemeinschaft. In Herne arbeitet er als Auslieferungsfahrer für eine Bekleidungsfirma.
Kann nur der seinen christlichen Glauben leben und davon Zeugnis ablegen, der eine theologische Ausbildung hat? Und es waren und sind ja auch Priester mit einer entsprechenden theologischen Ausbildung in der Gemeinschaft tätig. Und trotzdem ist es natürlich auch die Frage, dass die, die dort verkünden, entweder selber auch geistlich gut begleitet werden oder auch sich einer geistlichen Ausbildung nochmal stellen sollten.
Doch das ist keine Vorschrift. Das Kirchenrecht erlaubt private Glaubensgemeinschaften. Nur dürfen sie keine Aufgaben im kirchlichen Auftrag wahrnehmen, wie etwa die Malteser oder die Caritas. Andererseits darf sich die Kirche erst dann einschalten, wenn Mitglieder solcher Gemeinschaften Verstöße melden. Die Anhörungen zu Totus Tuus, also der erste Teil der Visitation, sind abgeschlossen. Elisabeth sagt:
Ich hatte genau ein persönliches Gespräch mit den Visitatoren und da habe ich eine schlichte Frage vermisst. Wie geht es Ihnen? Und vielleicht noch, was können wir jetzt für Sie tun, nach diesem radikalen Bruch?
Kerstin ergänzt:
Sie haben uns wie Informanten behandelt, wie Zeugen, nicht wie Betroffene. Keine Hilfsangebote, auch nicht was den Glauben anbelangt.
Die Anhörungen werden, wie bei innerkirchlichen Untersuchungen üblich, nicht veröffentlicht. Der Visitator kann aber seine Einschätzung dazu abgeben, ob sich die Betroffenen bei den Anhörungen verstanden gefühlt haben.
Wir haben auch immer signalisiert, dass wir es zu schätzen wissen, dass sich die Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer gemeldet haben, aber hatten vielleicht nicht ausreichend im Blick, wir hatten nicht ausreichend im Blick, dass für diese Menschen diese Geschichte ja auch weitergeht. Also, dass sie vielleicht auch ein Stück religiöser Heimat verloren haben.
Der Visitator spricht von Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern. Er orientiert sich dabei strikt an der Sprache des katholischen Kirchenrechts. Die Betroffenen dagegen sehen sich als Opfer geistlichen Missbrauchs. Die ehemalige Ordensfrau Doris Wagner hat diesen Begriff geprägt als Gegenstück zur spirituellen Selbstbestimmung. Unabhängig voneinander wandten sich Elisabeth und Kerstin ans Centro in Münster, das psychologische Begleitung für Menschen im Dienst der katholischen Kirche anbietet.
Ich habe mich immer wieder gefragt, wenn ich Totus Tuus verlasse, verrate ich dann meinen Glauben? Verrate ich dann auch Gott?
Jeder Ausstieg aus einer Gemeinschaft stürzt Betroffene in ein soziales Nichts. Ein Grund, warum viele, die an einer Gemeinschaft leiden, trotzdem stillhalten und lieber bleiben. Benjamin Leven.
Man steht unter sehr starkem psychischen Druck. Sie müssen das vergleichen wie mit einer dysfunktionalen Beziehung oder einer Ehe mit einer narzisstischen Persönlichkeit, der es gelingt, sie dauerhaft in Abhängigkeit zu halten. Möglicherweise leiden sie sogar, aber sie können sich nicht vorstellen, sich zu trennen.
In diesem Monat geht die Visitation in die zweite Phase. Dann will man den Opfern konkrete psychologische Begleitung anbieten. 2 Jahre, nachdem die Visitation eröffnet wurde. Die Stimmung bei Totus Tuus beschreibt Jochen Reidegeld so.
Das ist jetzt im Bewusstsein. Was können für Verletzungen entstehen, wenn Menschen mit ihrer Kritik nicht ankommen? Also die Frage, ob die Gemeinschaft wirklich innerlich verstanden hat, die zeigt sich immer in einem solchen zweiten Teil. Und trotzdem, ich werde letztendlich einen Zustand nur ändern, wenn diese Gemeinschaft ihn auch dauerhaft mitträgt.
Matthias Schulte, der Pressesprecher, bestätigt diese Bereitschaft.
Man ist in großer Offenheit unterwegs, neue Wege des gemeinsamen Miteinanders zu suchen. Wir haben schon im Laufe des Visitationsprozesses Änderungen vollzogen. Die Evangelisierungseinsätze wurden deutlich reduziert, ein Beschwerdemanagement inklusive einer externen Beschwerdestelle eingeführt.
Ein hoher Aufwand für eine Gruppe von derzeit rund 80 Mitgliedern. Nach Veröffentlichung der Artikel gingen bei der Herder-Korrespondenz Briefe und Mails mit einem anderen Tenor ein. Verfasst von TTs und der Gemeinschaft nahestehender Personen.
Man nimmt es als ungerechten Angriff wahr. Man bekommt zum Beispiel zu hören, dass die Betroffenen psychisch krank seien oder dass sie böswillig seien oder eine Mischung aus beiden und jetzt nur noch das Schlechte und Negative sehen und auf einem persönlichen Rachefeldzug, also jetzt in der Öffentlichkeit, seien, um die Gemeinschaft zu zerstören. Kein Wort davon, dass möglicherweise an der Kritik der Betroffenen etwas dran ist.
Das Ende der Visitation ist für 2020 geplant. Dann, nach 3 langen Jahren, wird klar sein, ob sich die Gemeinschaft geändert hat. Der Visitator Jochen Reidegeld.
Oder letztendlich fallen wir wieder ins Alte zurück. Nur dann ist es ja auch die Aufgabe des Bistums in diesem Fall als Aufsicht und als Visitatoren unsererseits zu sagen, okay, dann kann das aber nicht mehr unter dem Dach der Kirche stattfinden.
Die geistliche Gemeinschaft Totus Tuus, der Visitationsprozess und die Kritik ehemaliger Mitglieder. Andrea Lieblang berichtete. Seit mehr als 60 Jahren gibt es in Deutschland die Telefonseelsorge, eine Nummer für Menschen in Krisen, die Trost brauchen oder einen Rat oder einfach nur ein offenes Ohr. Es ist ein Angebot der katholischen und evangelischen Kirche. Seit 10 Jahren gibt es in Deutschland auch ein muslimisches Seelsorgetelefon. Tausende Anrufe nehmen die ehrenamtlichen Seelsorger jedes Jahr entgegen. Es ist ein Angebot von Muslimen, aber nicht nur für Muslime. Anne Winter berichtet.
Mohammed Imran Sarir sitzt entspannt auf dem Podium im Tagungsraum der Baptistengemeinde Schöneberg. Hinter ihm Plakate. Ein Notruf für die Seele steht auf dem einen. Wir hören zu auf dem anderen. Die 3 anderen Podiumsteilnehmer sind dem Geschäftsführer des muslimischen Seelsorgetelefons bestens vertraut. Seit 2009 arbeiten sie nun schon unter einem Dach.
Hätte mir jemand gesagt, ihr sitzt in 10 Jahren hier bei den Baptisten. Ich bin immer noch dabei. Wir haben ein gewisses Netzwerk aufbauen können. Wir haben 11 Ausbildungen hinter uns gebracht mit tollen Leuten. Dann hätte ich den komplett für verrückt erklärt.
Denn bei der Gründung stand noch nicht einmal fest, ob Mutes sich überhaupt muslimische Telefonseelsorge nennen darf. Der Begriff ist markenrechtlich geschützt und die christlichen Träger sträubten sich, ihren Verband für Muslime zu öffnen, berichtet Uwe Müller, der Leiter der kirchlichen Telefonseelsorge Berlin. Die Berliner Bischöfe und Vertreter von Caritas und Diakonie waren jedoch aufgeschlossen für die Idee, vorausgesetzt, die Muslime hielten sich an das Regelwerk.
Da gibt es dicke Ordner mit Vorschriften, wie Telefonseelsorge in Deutschland zu funktionieren hat, zwischen 8 und 9 Kilo Papier. Und habe dann die Aktenordner den Kollegen von Islamic Relief in die Hand gedrückt, habe gesagt, lest euch das bitte durch. Und nach 3 Monaten kamen die dann wieder von Islamic Relief und haben gesagt, können wir alles machen? Ja, wir haben das alle durchgelesen. Aber mit eurer Präambel haben wir eine Schwierigkeit. Da steht so ein Satz drin, wird von der heilmachenden Kraft Jesu Christi. Das kriegen wir nicht unter. Und er hat gesagt, wenn das das Einzige ist, dann können wir anfangen.
Die ersten Muslime wurden noch ausschließlich von Christen geschult, erfahrenen Beratern von Caritas und Diakonie. Inzwischen sind die Ausbilderteams gemischt. In den vergangenen 10 Jahren haben die Ehrenamtlichen vom muslimischen Seelsorgetelefon über 50.000 Stunden zugehört, Rat und Trost gespendet. Meistens auf Deutsch, nur manchmal auf Arabisch oder Türkisch. Die ältere Generation ist es nicht gewohnt, mit Fremden über ihre Probleme zu sprechen. Um explizit religiöse Fragen gehe es bei den Anrufern eher selten, meint Imran Zarir.
In der Regel ist es so, dass es Leute sind, die mit sehr praktischen Herausforderungen des Lebens bei uns anrufen, bis hin zu natürlich massiveren Dingen des Lebens, Süchte, psychische Erkrankungen, bis hin zu Suizidgedanken und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Themen, mit der Telefonseelsorge zu tun hat. Wobei man dann immer sagen muss, nicht jeder Anruf ist gleich immer von dieser Dramatik.
Überwiegend rufen Frauen zwischen 20 und 50 Jahren an und immer wieder jemand, der einfach schweigt. Dass man sich auch mal beklagen darf und nicht jeden Schicksalsschlag als gottgegeben ertragen muss. Dass es in Ordnung ist, sich einem anderen Menschen zu öffnen, das mussten auch die muslimischen Seelsorger erst einmal von ihren christlichen Ausbildern lernen, erzählt Eduard Mari. Am Anfang waren die Berührungsängste auf beiden Seiten noch groß, sagt der psychologische Psychotherapeut, der selbst aus Ägypten stammt.
Und es war auch selbst für mich, der ja aus dem muslimischen Kulturkreis kommt, etwas befremdlich bei der Auswahltagung der Teilnehmer, lauter Frauen mit Kopftuch und Männer mit Bart zu sehen. Da musste ich mich erst dran gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es dann so gemacht, ich habe die Augen geschlossen und einfach ohne zu sehen zugehört, was die sagen und dachte, das ist genauso deutsch wie alles andere. Ja.
Große, dunkle, bärtige Männer, die plötzlich in ihrem Hof auftauchten, das ängstigte auch die Mitarbeiter der russischsprachigen Telefonseelsorge, von denen viele jüdische Wurzeln haben, erinnert sich Tatjana Michalak. Die erste fremdsprachige Telefonseelsorge unter dem Dach der Diakonie gibt es seit 20 Jahren. Aber die Leiterin und ihr Team lernten die Muslime als Verstärkung an ihrer Seite im kirchlich geprägten Verband schnell zu schätzen.
Unsere Mitarbeiter, die sind gerne zusammen mit muslimischen Kollegen und essen gerne auch bei Hoffesten die Sachen, die unsere Kollegen mitbringen zu Veranstaltungen und fragen, werden die Muslimen dabei sein?
Auch an Bärte habe sie sich gewöhnt und nicht jede Muslimin, die am Seelsorgetelefon ein offenes Ohr für die Anrufer hat, trägt darüber ein Kopftuch.
10 Jahre muslimische Telefonseelsorge in Deutschland, Anne Winter berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatte Christiane Florin. Sie finden uns und unsere Beiträge auch im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten übernimmt hier meine Kollegin Jule Reimer mit der Sendung Marktplatz. Dort geht es heute um Datenschutz im Netz. Tag für Tag gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.